Deutschlandfunk.
Mai 2025 im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Chefankläger Karim Khan kommt einfach nicht mehr an seine E-Mails. Der Betrieb des Gerichtshofs ist gelähmt. Doch es war kein Fehler oder Bug. Die E-Mail-Adresse des Chefanklägers wurde gesperrt. Vom US-Konzern Microsoft. Ein Weckruf, wie abhängig Europa im digitalen Raum von den USA und China sind. Genau darum geht es heute auch bei einem Gipfel in Berlin.
Dass man sich da ein bisschen unabhängiger macht, souveräner in dem Zuge, dass man weiß, okay, ich habe europäische Alternativen, wenn mir amerikanische, chinesische nicht mehr zur Verfügung stehen oder weil ich sie nicht mehr will, weil mir das Risiko zu groß ist.
Wie kann sich Europa digital auf eigene Beine stellen? Das ist heute unser Thema und die Hörerfrage von Fritze M. aus dem Sauerland.
Was können wir tun, um uns nicht nur von China unabhängiger zu machen, sondern auch zum Beispiel von den USA, von den Big Tech Companies?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, ich bin Marcel und heute gucken wir mal, wie abhängig wir von den USA und China sind. Bei digitalen Anwendungen, Plattformen und so. Wie wir uns aus dieser Abhängigkeit lösen könnten, darum geht's heute in Berlin beim Gipfel für europäische digitale Souveränität mit Friedrich Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Jetzt wollen wir bei Unboxing News nicht nur trockene Zahlen runterbeten, sondern wollen wissen, wie krass ist diese Abhängigkeit in unserem Alltag wirklich? Deswegen hat Wiebke Dumpe aus unserem Team stellvertretend einen Tag lang ihr digitales Leben getrackt. Hallo Wiebke.
Hi.
So, wie geht's bei dir morgens los?
Mit dem Handywecker. Also es ist ein iPhone, Soft- und Hardware vom US-Konzern Apple. Ich würde auch sagen, dass das so der Dreh- und Angelpunkt ist von meinem digitalen Alltag, weil ich einfach super viel mit dem Handy mache.
Ja, kenne ich.
Dann checke ich immer zuerst WhatsApp, gehört zum US-Konzern Meta. Das ist der Messenger, den die meisten in meinem Umfeld nutzen. Ich habe auch Signal, kommt auch aus den USA und da steckt immerhin eine gemeinnützige Stiftung dahinter. Wenn ich mich dann auf den Weg zur Arbeit mache, kommen Kopfhörer in die Ohren und Musik oder Podcast drauf. Da ehrlich gesagt dann auch die vorinstallierten Apps von Apple. Im Auto werfe ich öfter mal die Karten-App an, also entweder die vom iPhone oder Google Maps.
Oh, und da ist erst einmal Google.
Ja, aber auch nicht das letzte Mal. Zum Recherchieren benutze ich halt hauptsächlich die Google-Suchmaschine. Ich nutze meine Google Drive Cloud ziemlich intensiv. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse da, die ich auch im Alltag oft benutze. Also Google nimmt schon ziemlich viel Raum ein. Und auf der Arbeit wird es ja auch nicht viel besser mit den Big Playern. Da dominiert Microsoft. Also das Betriebssystem auf den PCs hier ist ja Microsoft, US-Konzern. Und da hängt ja auch wieder alles dran. Word, Teams, Outlook und so weiter, kennst du.
Ja, auf jeden Fall. So, und wenn man auf deine Apps im Handy so drauf guckt, ne? Ist da wahrscheinlich auch einfach sehr viel amerikanisch.
Ja, Instagram nutze ich viel von Meta, ist quasi so meine Haupt-Social-Media-App, würde ich fast sagen. Bei YouTube von Google gucke ich halt Videos. Ab und zu benutze ich einen Chatbot, meistens dann auch ChatGPT, also OpenAI, auch ein Tech-Konzern in den USA. Wenn man googelt, kommt ja diese KI-Zusammenfassung, die dann wieder von der Google-KI ist. Und wenn wir so für Freunde Geld sammeln, für Geschenke oder so, dann auch meistens über PayPal, auch aus den USA. Amazon nutze ich natürlich auch für ein paar Sachen, also Bücher digital lesen auf dem Kindle zum Beispiel oder auch mal was da bestellen. Ich benutze auch oft die App Vinted, da kann man ja zum Beispiel Klamotten verkaufen und kaufen. Die sitzen in Litauen, Baltikum, also EU.
So, da ist die erste europäische App endlich.
Ja.
Wir haben
nur
einen Dreivierteltag gebraucht dafür quasi.
Ja, und es gibt noch eine zweite Anwendung hier aus der EU, weil ich habe nämlich ein E-Mail-Postfach bei Posteo. Aber den Schnitt ziehe ich dann abends beim Streaming wieder runter. Auch da USA, Netflix und Amazon.
Okay, das war sehr viel USA. Was ist mit China? TikTok?
Ich habe kein TikTok.
Okay.
Bestelle auch nicht auf Temu oder so. Also ich würde sagen, auf den ersten Blick ist da nicht so viel aus China dabei. Aber ganz genau wissen tue ich es natürlich nicht.
Das ist jetzt so eine kleine Stichprobe aus dem Alltag von Wiebke. Bisher sehr eindeutig und offenbar realistisch.
Ich würde sagen, das ist sehr realistisch. Also in Brüssel wird hier gerne eine Zahl zitiert von Europapolitikern, aber auch von Wissenschaftlern, dass 80% der Dienstleistungen und Technologien aus China und den USA importiert wird in die EU. Wenn Wiebke jetzt gesagt hat, es waren nur 2 aus der EU, dann fragt man sich ja so ein bisschen, okay, 80%, was sind denn dann die letzten 20%?
Ja.
Also sind das dann europäische und was bedeutet das eigentlich?
Das ist Annabel Brockhus. Sie beobachtet für uns aus Brüssel die EU und heute auch diesen Gipfel für europäische digitale Souveränität. Und für mich klingt souverän ja irgendwie nach, es kommt alles von uns, wir machen alles selbst. Also Was ist damit gemeint?
Das ist ehrlicherweise schon die große Frage heute auch auf dem Gipfel. Was meint man eigentlich, wenn man sagt, wir sind souverän oder wir wollen souverän werden? Also reicht das schon, souverän zu sein, wenn US-Unternehmen in Europa Rechenzentren bauen und dann die Daten in Europa speichern? Manche sagen ja, manche sagen nein, weil auch wenn die Daten hier in Europa liegen, kann die USA immer noch darauf zugreifen und die Behörden. Deswegen fordern einige Politiker und auch, aber auch Unternehmen, europäische, dass man eigene Souveränitätskriterien entwickelt. Eins könnte zum Beispiel sein, was eine Open-Source-Software ist und von einem europäischen Unternehmen kommt. So, und dann noch die dritte Idee von Souveränität ist, dass man einfach weiß, wie man das selber machen kann. Also, dass man in der Lage dazu ist, Softwares zu entwickeln, Unternehmen aufzubauen. Das bedeutet auch nicht, dass man sich von Amerikanern und Chinesen abwendet, aber das heißt einfach, man kann es selbst, wenn man will.
Gibt es da schon irgendwie Bereiche, wo du sagen würdest, ja, da können wir das selbst schon, da läuft es eigentlich ganz gut, da stehen wir ganz gut da?
Wir haben ja gerade schon darüber geredet, in der Wahrnehmung stehen wir eigentlich schlecht da bei den Sachen, die wir jeden Tag nutzen. Und umgekehrt ist so ein bisschen auf dem Digitalgipfel heute auch der Eindruck entstanden, dass wir dann da gut sind, wo es sozusagen um Business to Business geht. Also bei Anwendungen, von denen ich jetzt nicht unbedingt als Privatnutzer profitiere, aber von denen Unternehmen profitieren können.
Sind dann so Konzerne wie SAP so ein Thema?
Genau, solche Konzerne wie SAP, da gibt es dann so kleine Cloud-Lösungen, die mir dann zum Beispiel Microsoft ersetzen könnten. Es gibt Lösungen, die mir Word ersetzen könnten. Abgesehen davon höre ich auch immer wieder in Brüssel, dass Europa eigentlich ganz gut ist in den Bereichen Roboting, Quantencomputing, wenn es darum geht, Maschinen für die Halbleiterproduktion zu entwickeln. Das sind ja auch alles Dinge, die ich in meinem Alltag jetzt nicht direkt merke, aber da kann Europa was.
Es gibt also durchaus Bereiche, da ist Digitales und Internet doch nicht so sehr Neuland für uns. Auch die EU hat ziemlich fortschrittliche Projekte in der Pipeline, die digital ganz schön outstanding sind und wir definitiv auch im Alltag merken werden. Zum Beispiel das EUDI-Wallet.
Was das am Ende des Tages sein soll, ist eine App, in der ich zum Beispiel meinen Personalausweis habe, andere Dokumente wie zum Beispiel den Führerschein. Ich kann mich mit der App dann identifizieren, zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen und damit auch sagen, wie alt ich bin. Und in dieser App könnte ich aber zum Beispiel auch Tickets speichern für Konzerte, für Flugreisen. Also diese Wallet ist so eine Rundumlösung, die es mir als Nutzerin erlauben soll, dass ich alles Wichtige in einer App parat habe.
2027 soll dieses digitale europäische Wallet dann auch in Deutschland an den Start gehen. Aber auch heute gibt es schon digitale Alternativen made in the EU. Wiebke hat mal ein paar rausgesucht.
Für Office-Produkte zum Beispiel gibt es LibreOffice, dahinter steckt eine gemeinnützige Stiftung und die sitzen in Berlin. Für Word und Excel von Microsoft auf jeden Fall eine ganz gute Option. Mhm. Mail-Anbieter gibt es ja ein paar, Posteo aus Berlin habe ich ja selber, Proton Mail aus der Schweiz und auch GMX und Web.de, die gehören zu 1&1 mit Sitz im Montabaur, so als Beispiele. Ne? Mhm. Wer jetzt nicht immer die großen Blockbuster gucken will, kann ja auch auf die Mediatheken von ARD, ZDF oder Arte gehen. Da ist einiges dabei, was nett ist. Und die Navi-App Here We Go, die ist auch von hier, gehört mehreren deutschen Autoherstellern.
Okay, man merkt oft, irgendwie ist immer so ein kleiner Haken irgendwie mit dabei bei den Sachen. Ich wollte auch mal Telegram statt WhatsApp benutzen und habe dann gemerkt, okay, es ist toll, es ist russisch, das macht es nicht so viel besser. Signal, iMessage, hast du gesagt, ist aus den USA. Gibt es irgendwie ein europäisches WhatsApp?
Ja, eine App, die man benutzen könnte, ist die aus der Schweiz, die ist Threema, kostet einmalig knapp 4 €. Oder es gibt auch den französischen Messenger Olvid, der kostet nichts, aber diese Apps haben halt verhältnismäßig wenig Leute. Und das ist ja bei einigen Dingen so, die so Alternativen sind, zum Beispiel auch bei Vero. Könnte man ja jetzt benutzen statt PayPal, hat aber auch noch kaum einer. Und das macht es im Alltag einfach super unbequem. Wenn wir jetzt aber wirklich was bewegen wollen, dann müssten wir das eigentlich machen, diese Sachen nutzen, hat Medienforscher Martin André von der Uni Köln dem Bayerischen Rundfunk gesagt.
Natürlich sollten wir als Nutzer versuchen, Alternativen zu verwenden, wie zum Beispiel Ecosia, DuckDuckGo oder Mastodon. Aber das ist natürlich ein zentraler Punkt meiner Forschung, dass diese Barrieren, die die Tech-Monopolisten um ihre Plattform bauen, so hoch sind, dass das für die meisten Menschen fast unmöglich ist.
Und dazu kommt ja dann auch noch die Frage, auf welche Daten greifen die wieder zurück? Also zum Beispiel bei Ecosia, dieser Suchmaschine aus Deutschland, die ja auch damit wirbt, Bäume zu pflanzen, die benutzt am Ende auch den Suchmaschinenindex von Google und Bing.
Okay, das heißt, selbst wenn irgendwie Europa draufsteht, muss nicht immer Europa drin sein. Das ist doch bei Servern oder so europäischen Cloud-Diensten wahrscheinlich genauso.
Genau, also der Großteil der europäischen Daten liegt in US-Clouds, unter anderem Amazon, Microsoft, Google Cloud, die Smartphone-Betriebssysteme, Android und Apple, halt wirklich viele Apps liegen komplett in der Hand der US-Konzerne. Mhm. Deshalb kommt Medienforscher Martin André zu einem klaren Schluss.
De facto ist ja die digitale Wirklichkeit vollständig von US-Monopolisten beherrscht und kontrolliert. Die bestimmen einseitig über die Inhalte in den Plattformen durch ihre Algorithmen, aber auch zum Beispiel durch Nutzungsbedingungen. Momentan haben wir die digitale Souveränität längst verloren.
Und in genau dieser Spirale, da stecken wir jetzt gerade drin. Das ist diese Abhängigkeit, über die wir reden. Wie kommen wir da wieder raus? Habe ich ja auch Annabelle gefragt.
Würde ich sagen, da gibt es mehrere Antworten auf diese Frage, wie man da rauskommt. Ich glaube, die erste ist, dass man sich klar macht, dass man nicht so blank dasteht, wie man das manchmal wahrnimmt. Also einfach sein Mindset zu ändern und zu sehen, okay, es gibt auch europäische Alternativen und in Europa wird auch was entwickelt. Das ist nicht so, dass wir alles von Amerikanern nutzen müssten und auch jetzt schon nur tun. Das zweite ist, dass man investiert in europäische Unternehmen und nicht in amerikanische Unternehmen. Dass zum Beispiel öffentliche Aufträge bewusst an europäische Unternehmen vergeben werden. Also wenn man jetzt was anschaffen will, eine Software als Unternehmen zum Beispiel oder als Behörde, dass man sich einfach überlegt, okay, was habe ich denn zur Auswahl? Was ist europäisch? Was erfüllt die Sicherheitsstandards und die Souveränitätsstandards vielleicht auch, die mir wichtig sind? Kann ich das bekommen? Und die Antwort ist meistens, ja, das kann ich bekommen, auch aus Europa. Das ist vielleicht dann nicht immer so das schöne Paket, wie mir das Microsoft dann hinstellt. Aber da haben sich jetzt auch gerade in den letzten Wochen hunderte von europäischen Unternehmen zusammengetan, um doch so eine All-in-One-Lösung bieten zu können. Die ist dann auf dich maßgeschneidert. Dann kommt von dem einen Unternehmen kommt dann zum Beispiel Mail, Kalender, Videocall. Das andere Unternehmen liefert dann die ganze Infrastruktur, was die Server angeht. Und das sehen wir tatsächlich schon in der Industrie.
Also das heißt, der erste Schritt ist quasi irgendwie wirklich mal eben in der Industrie, im Businessbereich das zu pushen. Und dann könnte das irgendwann auch immer mehr in unser Leben aus diesen 80% irgendwie mal 70, 60 und so machen.
Ja. Genau, das könnte das machen. Vielleicht sehen wir nicht, dass dann zum Beispiel Netflix irgendwann ersetzt wird von was Europäischem oder Amazon oder WhatsApp oder Instagram. Das ist relativ unwahrscheinlich. Aber wir sehen zum Beispiel ja das, womit wir im Berufsleben konfrontiert sind, dass sich da schon ein bisschen was ändern kann.
Es gibt also definitiv Hoffnung. Aber zur Wahrheit gehört auch, ein Tag Gipfel in Berlin wird die Digitalisierung in Europa nicht auf links drehen. Und die USA und China werden ihre Marktmacht hier auch nicht einfach so abgeben. Trotzdem ist es wichtig, dass die Politik, aber auch wir Einzelne, uns den Risiken dieser Abhängigkeit bewusst sind.
Also ich glaube, es gibt zwei Risiken. Das eine ist das wirtschaftliche Risiko, wenn man einfach abhängig ist von seltenen Erden, von Hardware, von Software aus China und aus den USA, dass die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in Europa ankommen, dass dann Produktion in Europa verlangsamt wird, dass die gestoppt werden muss im Zweifel. Das haben wir in der Corona-Pandemie schon gesehen. Das würde ich sagen, ist so das Problem der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Und dann gibt es aber noch die politische Abhängigkeit, nämlich das Risiko, dass Regierungen ausnutzen können politisch, dass wir so abhängig sind. Also wenn Trump zum Beispiel irgendwas will von Europa, dass es dann im Zweifelsfall die amerikanischen Unternehmen anweist, dass wir nicht mehr auf bestimmte Dienste zugreifen können, zum Beispiel auf Mails. Das hat man beim Internationalen Strafgerichtshof gesehen im Mai. Der Chefankläger wurde sanktioniert von den USA und dann konnte er nicht mehr auf seine Mails zugreifen. Das ist ein Szenario, dem man sich einfach bewusst sein muss. Und das dann natürlich auch ein Grund ist, dass man sich da ein bisschen unabhängiger macht oder zumindest souveräner in dem Zuge, dass man weiß, okay, ich habe europäische Alternativen, auf die kann ich ausweichen, wenn mir zum Beispiel amerikanische, chinesische nicht mehr zur Verfügung stehen oder weil ich sie nicht mehr will, weil mir das Risiko zu groß ist.
Das war Unboxing News für heute. An der Folge haben Ingo Rockenberg, Wiebke Dumpe, Julian Hilgert und ich gearbeitet. Bewertet und abonniert uns gern bei Spotify, wenn euch der Podcast gefällt. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Das ist morgen. Also bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.